Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Eigentlich sagt man über Schiedsrichter, dass sie die beste Leistung zeigen, wenn man nicht über sie redet. Heute reden wir mal mit ihnen, beziehungsweise mit einem ganz besonderen Schiedsrichter, nämlich sozusagen, flapsig ausgedrückt, der Schiedsrichter-Boss in Deutschland, Knut Kircher, lange Zeit Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, 2016 die Karriere beendet und jetzt seit einem Jahr Geschäftsführer Sport und Kommunikation, so heißt es ganz korrekt, der DFB Schiri GmbH. Herzlich willkommen, Knut Kircher.
Hallo zusammen.
Und natürlich auch dabei, bin ich nicht alleine, Freddy, moin, geht's dir gut?
Max, moin Max, jo, hallo, guten Tag, Kircher, freut mich.
Hallo. Also wir haben uns vorher mal drauf geeinigt, auf Club Knut. Ja, das passt ganz gut.
Dann wird gut. Moin Knut.
Ja, servus.
Die Saison läuft jetzt ja schon ein paar Spieltage. Traust du dir schon so ein vorab kleines Zwischenfazit zu? Wie zufrieden seid ihr bisher mit euren Schiedsrichtern in dieser Saison?
Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, wenn wir Schwerpunkte anschauen, die wir uns für diese Saison gegeben haben. Das heißt, wie ahnden wir das Thema Serious Foulplay, wie ahnden wir das Thema Handspiel, wie ahnden wir das Thema Kapitäns oder wie führen wir das Thema aus, Kapitänsregelung. Da muss ich sagen, sind wir im Großen und Ganzen gut unterwegs. Das zeigen jetzt, also das ist jetzt nicht nur ein reines Bauchgefühl, sondern wir erfassen schon auch in allen Ligen, in denen wir zuständig sind, auch im Pokal, erfassen wir schon die Einzelentscheidungen und wissen dann aus der Rückmeldung der Experten, Beobachter auch, ob die Entscheidung auf dem Feld gepasst hat oder nicht. Und bei speziellen Vorgängen sehen wir das natürlich auch, wenn wir das Thema VAR noch mit reinnehmen, ob das gepasst hat oder nicht. Und unsere Zielquoten, wir haben uns seit dieser Saison eigene KPIs gegeben, um zu sehen, sind wir denn wirklich gut? Genügen wir gerade unseren Ansprüchen? Wir haben ambitionierte Zielsetzungen in Prozentwerten, wo wir sagen, wie gut sind wir im Bereich der Feldentscheidungen? Und das, der Indikator, den wir uns da gegeben haben, der zeigt die richtige Tendenz an, kommend aus der Vorsaison, wo wir grundsätzlich sehr das Augenmerk wieder darauf legen, auf gute Feldentscheidungen. Denn mit guten Feldentscheidungen steigt einfach auch die Akzeptanz eines Schiedsrichters auf dem Platz.
Jetzt sprichst du die guten Feldentscheidungen an. Da fällt mir gerade das Beispiel an vom ersten Spieltag Bayern gegen Leipzig. Und da gab es ja eine sehr kuriose Feldentscheidung, als der Spieler von Leipzig mit dem Ball einfach losgelaufen ist, das Tor vorbereitet hat und dann gab es am Ende dann doch den Eingriff des VAR, nachdem sich auch Joshua Kimmich sehr beschwert hat. Als die Saison losging, hast du dann erstmal gedacht, oh weia, wie soll das weitergehen? Oder war das ja auch nur ein Fehler in dem Spiel, der zu verzeihen ist?
Also erstmal war es ein Fehler, der passiert ist und der so auch nicht zu akzeptieren ist. Im Sinne von, was erwarten wir von professionellen Schiedsrichtern in diesem professionellen Umfeld und was muss ich oder wie vorbereitet muss ich halt als Schiedsrichter auch sein? Das mal das Erste. Also diese eine Entscheidung in diesem Spiel hat absolut nicht gepasst und die wurde zu Recht auch kritisiert, nicht nur von der Fachwelt, sondern natürlich auch von uns gegenüber dem Schiedsrichterteam, das in diesem Moment einfach nicht auf den Punkt konzentriert und fokussiert war. Und leider ist es so im Schiedsrichterbereich, dass eine Entscheidung in einem Spiel oftmals über allem strahlt und alles andere, was man vielleicht als Schiedsrichter gut gemacht hat oder als Schiedsrichterteam gut gemacht hat, völlig in den Hintergrund gerät und damit nicht mehr offensichtlich nach vorne scheint. Ja, in diesem ersten Spiel war es natürlich schon, wo man sagt, ach, das braucht man oder braucht man auch nicht zum Start in die Bundesliga.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast eben gesagt, ihr habt konkrete KPIs, also vielleicht Unternehmensziele oder was auch immer übersetzen möchte. Wie viel Prozent Fehlentscheidung oder der Feldentscheidung habt ihr euch denn vorgenommen?
Also, wenn wir von einer, das ist ja auch ein stetiger Zuwachs, ja. Wie lange machen wir das jetzt? Wir machen das seit dieser Saison. Ich bin seit 24 da. Das heißt, wir haben uns jetzt für diese Saison mal diese Werte gegeben, diesen Anspruch gegeben. Aus der Vorsaison, nur ein Beispiel zu nennen. Ich habe es nämlich gerade für mich offen. Wir haben von Feldentscheidungen Strafstöße faul, haben wir gesagt, wir würden gerne 70% aller Entscheidungen, aller Strafstöße auf dem Feld entschieden haben, als Ziel. Wir sind derzeit bei 71. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja irgendwie gering. Eigentlich erwarte ich ja 100%, ja. Also so nach dem Motto, das ist ja völlig normal, dass die zu 100% alles richtig machen. Aber es gibt durchaus diffizile Situationen, wo du sagst, oh, das kann ich vielleicht gar nicht sehen aus dem Blickwinkel. Und wie gesagt, das ist noch ohne VAR. Ja, also auf dem Feld entschieden, Ziel 70%. Nehme ich die Vorsaison, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, nehme ich die Vorsaison, dann lagen wir bei 56%. Also, da kann man sich schon mal ausmalen, um wie viel Prozent in Summe wir eine Steigerungsrate sehen. Und das ist natürlich ein Weg nach vorne. Also das Ziel ist ganz klar, Feldentscheidungen zu stärken, mehr Feldentscheidungen zu haben und idealerweise auch richtige. Und der Rest von diesen Prozentzahlen, der sollte idealerweise natürlich dann aufgefangen werden durch den VAR. Das heißt, mit zunehmenden richtigen Feldentscheidungen brauche ich hinten raus, in der Logik klar, weniger VAR-Eingriffe.
Du sprichst jetzt mehr Feldentscheidungen an. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, in dem sich Urs Meier beschwert hat, dass die deutschen Schiedsrichter mehr Eigenverantwortung auf dem Platz übernehmen sollen. Das ist ja genau das, was du ansprichst. Hast du die Kritik vernommen? Wie reagierst du darauf?
Also ich wusste im Vorfeld, dass Urs Meier dazu was sagt. Und wir werden am Montag mit RTL zusammensitzen. Da werde ich ein Interview geben zu diesen Statements, die er da von sich gelassen hat. Ich schätze Urs Meier als wirklich erfolgreichen und erfahrenen Schiedsrichter sehr. Ich glaube nur, dass er hier und da aus dem Tagesgeschäft dessen, was wir initiiert haben und was wir angehen wollen, gar nicht up to date ist. Und damit muss ich natürlich in manchen Dingen einfach widersprechen und kann es auch guten Gewissens widersprechen, weil er viele Dinge wie diese KPIs, wie das Thema Stärkung von Feldentscheidungen, das wir seit der letzten Saison propagiert haben, dass wir durch 30, mal, ich glaube, es waren sogar 35%, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber 30% auf jeden Fall weniger VAR-Interventionen hatten in der letzten Saison im Vergleich zur Vorsaison, dass wir diesen Weg weitergehen wollen und auch in dieser Saison auf einem guten Weg sind, weniger Interventionen zu haben. Das heißt, wir verdeutlichen das Thema klar und offensichtlich. Wir wollen eine hohe Eingriffsschwelle für den VAR und wollen den Schiedsrichter damit auf dem Feld in seiner Entscheidung bestärken. Diesen Weg sind wir schon angegangen. Und deshalb kann ich diese Kritik an der Stelle nicht ganz nachvollziehen. Noch viele andere Dinge, aber dann würde ich dem Interview mit RTL am Montag ein bisschen vorweggreifen und unser Interview würde länger werden. Ja.
Wir haben nichts dagegen, wenn unser Interview lang wird.
Ja, klar.
Ich würde gerne noch zum Beginn unseres Gesprächs noch einmal auf so ein paar Änderungen zu sprechen kommen, die es zu dieser Saison gegeben hat. Also die eine Sache, die auch schon wieder abgeschafft wurde, ist ja dieser Handshake-Dialog, den es 70 Minuten vor dem Anpfiff, glaube ich, geben sollte, wo sich jetzt ja ein Schiedsrichter, helfen Sie mir, Trainer und Kapitän einmal treffen und begrüßen sollten. Und das wurde mittlerweile aber schon wieder abgeschafft. Können Sie da so ein bisschen erklären, wie es dazu kam?
Also, erstmal das, wie kam es überhaupt zu einem Handshake-Dialog? Jetzt habe ich angefangen letzte Saison und habe mir dann vorgenommen, dass ich möglichst viele Profiklubs unabhängig von Spieltagen mal besuche und damit mal höre, mit dem Blick in der Fußballbubble auf die Schiedsrichter, was könnten wir denn alles besser machen? Und bei vielen Vereinen waren dann vertreten entweder der Sportdirektor und oder der Manager und oder der Trainer, Co-Trainer, Pressesprecher. Also das habe ich den Mannschaften oder den Teams selber überlassen, wer da alles dazukommt. Diese Gespräche waren sehr bereichernd in der Hinsicht, dass wir, und das gehört für mich dazu, dass wir einfach den Dialog führen mit den Clubs, die an diesem Profigeschäft auch beteiligt sind. Und bei diesen Gesprächen, wenn dann auch Trainer da sind, die neu da sind und die vielleicht andere Impulse, andere Ideen aus anderen Ligen in Europa haben und mitbringen und da ihre Erlebnisse auch schildern und vor allen Dingen den Nutzen daraus auch schildern. Und dann ist sowas entstanden, dass wir einfach gesagt haben, ja, das könnte ein probates Mittel sein, vor allen Dingen dann, wenn es um Neuerungen geht, also wenn es um unsere Schwerpunkte geht, um das, was wir in den Clubschulungen den Mannschaften mitgeben, nochmal weiter zu vertiefen, um denen aber auch in einem emotionslosen ersten Raum vor dem Spiel nochmal die Möglichkeit des Austausches geben. Das war der Sinn und Zweck des Handshake-Dialogs. Und deshalb die Kapitäne und auch die Trainer. Also das ist jetzt keine Erfindung von uns, sondern das wird in Europa anderweitig auch schon in großen Ligen praktiziert. Wir haben von vornherein auch gesagt, dass wir mit dem mal loslaufen und es dann auf den Prüfstand stellen. Wollen wir es noch? Brauchen wir es noch? Wie kommt's an? Sowohl Schiedsrichter mal befragt, dann aber auch die Rückmeldung auf der Managertagung erhalten. Und das Ergebnis war knapp genug, aber nicht im Sinne von Erfolg oder Misserfolg. Und die Sprachregelung war auch klar. Man schafft es nicht ab, sondern man setzt es aus. Man setzt es aus deshalb, wenn man sagt, es hat seine Wirkung erzielt zu Beginn einer Saison, dass nochmal die Schwerpunkte verdeutlicht wurden, dass nochmal Kapitäne und Trainer mit in das Thema Kapitänsregelung, in die Verantwortung mit reingenommen werden konnten. Und damit ist es dann auch gut. Natürlich ist es klar, dass wenn du 36 Clubs hast, Entschuldigung, wahrscheinlich nicht allen recht machen kannst, vom Zeitpunkt her, vom Inhalt her, jeder Schiedsrichter ist auch anders. Aber das Bild war sehr geteilt. Also am Ende des Tages war es wirklich ein sehr knappes Abstimmungsergebnis, ich glaube 18-16 bei dieser Manager-Tagung. Das sieht man schon, dass viele es gut finden, diesen Austausch auch genutzt haben, weiter nutzen wollen würden. Und aufgrund des Ergebnisses haben wir dann gesagt, okay, dann setzen wir es aus. Heißt aber nicht, dass es vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe der jetzt noch aktuell laufenden Saison mal wieder kommt, ein Stück weit, oder je nachdem, was es für Neuerungen, Schwerpunkte, Regelungen gibt zur kommenden Saison 26/27, auch dort wieder zu Beginn der Saison ein solches.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Pool dann nehmen würden, um das gleich bei den ersten Spieltagen einfach ein Stück weit besser zu transportieren in die Teams rein.
Ich glaube, einer der Hauptkritikpunkte war so ein bisschen, dass das die Spieltagsvorbereitung einigen Trainern nicht so ganz gepasst hat, 70 Minuten vorher. Da haben manche gerade die Besprechung gemacht. Andere haben da ihre ganz bestimmten Abläufe und dann war das, glaube ich, so habe ich es zumindest vernommen, dass das so bei einigen nicht ganz reingepasst hat. Oder war das so der Hauptkritikpunkt von denen, die dagegen gestimmt haben?
Ja, das war sicherlich ein Kritikpunkt, aber nochmal, man kann bei 36 Clubs ja nicht alles richtig machen. Wir haben das im Vorfeld allerdings auch auf eine breite Basis gestellt. Wir haben nicht gesagt als DFB Schiri GmbH, dass wir in unserer vielleicht von außen gesehenen Arroganz hergehen und sagen, zack, das wird jetzt einfach gemacht, sondern wir haben es abgesprochen mit der DFL, mit der Kommission Fußball, in der Manager ja auch die Interessenslage des deutschen Fußballs vertreten. Wir haben es abgestimmt mit dem Bund Deutscher Fußballlehrer. Auch da sind ja Trainer dabei, wie Steffen Baumgart, wie Christian Streich, wie Florian Kohfeldt, Schmidt von Heidenheim, wo sagt, die vertreten ja auch ein breites Spektrum. Und wir sind so gestartet, dass wir gesagt haben, wir probieren es jetzt mal, ja, auf was einigen wir uns, okay, 70 Minuten vorher, wo die einen schon sagen, ja, 80 Minuten wäre mir lieber, die anderen sagen 60 Minuten, die anderen sagen 90 Minuten, ach, mach's doch am Vormittag. Das wirst du nie genau ideal treffen, weil jeder auch für sich irgendwo so sein Vorbereitungsfenster durchweg geplant hat. Ja, und auch bei den Kapitänen. Deshalb haben wir auch gesagt, wenn der Kapitän ein Torhüter ist, dann ist er natürlich außen vor. Dann nimmt man idealerweise den Ersatzkapitän als Ansprechpartner auf dem Feld. Und außerdem ist der Torhüter vielleicht 70 Minuten vor Anpfiff schon in der Vorbereitung auf das Spiel. Ja, deshalb nehmen wir den nicht raus. Also all solche Dinge. Aber nochmal, das knappe Ergebnis hat mich in Summe bestätigt, dass wir sagen, war ein gutes Medium, war ein guter Weg. Auch okay, wenn man das jetzt nicht durchführt, aber es ist ausgesetzt und könnte auch jederzeit dann mal wieder eingesetzt werden.
Ja, ich will jetzt auch, glaube ich, nicht jede einzelne Neuerung dieser Saison durchgehen. Deshalb nur mal kurz im Schnellablauf. Also es gibt jetzt eine längere Ja, es kommt gleich noch eine passende Frage dazu. Also es gibt, glaube ich, jetzt eine längere Nachspielzeit. Das haben mittlerweile alle Fußballfans verstanden. Es gibt flächendeckende Stadiondurchsagen. Es gibt die Ref-Cam sozusagen, wo man dann im Fernsehbild aus Sicht des Schiedsrichters verfolgen kann, wie so ein Fußballspiel mal abläuft. Dann gibt es noch so eine 8-Sekunden-Regel für die Torhüter. Wenn da der Abschlag nicht ausgeführt wird oder das Spiel fortgesetzt wird, gibt es eine Ecke für einen Gegner. Das habe ich bisher noch nicht so oft gesehen, aber es ist auch neu eingeführt. Vielleicht kannst du einmal sagen, was denn deine Lieblingsregel von diesen Änderungen ist.
Meine Lieblingsregel ist tatsächlich die 8-Sekunden-Regel. Ja, also ganz einfach. Ich kann es auch kurz begründen, weil das ist etwas Messbares. Das ist etwas, was dem Fußball unheimlich beitragen wird und beigetragen hat. Und man sieht an dieser 8-Sekunden-Regel, wie doch die Beteiligten sich sehr schnell an die Gegebenheiten anpassen können zum Wohle des Fußballs. Also, du sagst selber, du hast es nicht so oft gesehen. Wenn ich richtig liege und Alex, du ergänzt gerne, wenn ich da daneben liege, aber wir haben erst einen in den ganzen 63 Spielen der Bundesliga und noch ein paar Spielen der zweiten Liga und dritten Liga, haben wir einen Fall gehabt in der dritten Liga. Das war beim Spiel Rostock gegen Aue, als der Torwart Mennel tatsächlich mehr als 8 Sekunden den Ball in den Händen gehalten hat, unbedrängt, so das wohl angemerkt. Und auf Basis dessen gab es dann einen Eckstoß. Und ansonsten haben die Torleute oder die Torhüter das alles sehr schnell adaptiert und einfließen lassen in das neue Verhaltensmuster der Mannschaften, dass die sich anbieten, freistellen, dass der Torhüter das dann auch sehr schnell wieder loswerden kann, den Ball. Und das ist ein Thema ohne Aufschrei. Und es ist eine Regel im Sinne des Fußballs, etwas einfach zu halten. Schiedsrichter versuchen immer, ein Spiel einfach und klar zu halten. Und das ist im Sinne von einfach auch so, dass es nicht im Nachgang, wie die Regelung davor war, eher ein Stressmanagement wird, ein Chaosmanagement, denn ein indirekter Freistoß im Strafraum mit Ausführung, mit Einhaltung der, der erforderlichen Distanz, mit potenziellen Risiken, die da entstehen könnten, mit potenziellem Handspiel oder sonst irgendwas im Tor, da kriegst du als Schiedsrichter den Vollfokus, also den Rappel. Da hast du nur Chaosmanagement. Und so etwas ist einfach gehalten, Eckstoß, danke, erledigt.
Eine andere Änderung, damit wir nicht zu viel über die ganzen Änderungen reden, aber die hat jetzt auch Einfluss auf den FC St. Pauli, war die halbautomatische Abwärtstechnologie, ja, die gegen 1899 Hoffenheim in einem Fall nicht so funktioniert hat, wie sie sollte, was dann auch zu Kritik von St. Pauli-Seite geführt hat. Wie kann es sein, dass so eine Technologie da nicht funktioniert? Ist es einfach ein technischer Defekt oder was waren da die Gründe vielleicht?
Also die Technologie allein, also diese Semi-Automated Offside Technology, SAOT, das ist von einem Dienstleister basierend auf Körpertracking. Das heißt Erfassung von sämtlichen möglichen Gliedmaßen und Körperteilen, die im Grunde genommen dafür verantwortlich sind, dass ein Spieler tatsächlich in einem strafbaren Abseits stehen könnte. Und wenn dieses Zusammenspiel der Kameras, Körpertracking, dann mit der Auswertung und mit den Auswertemöglichkeiten nicht so funktioniert, dann gibt es im Grunde genommen erstmal die bisher bekannte Fallback-Lösung. Das ist das manuelle Anlegen von Linien auf Basis von unterschiedlichen Kameraeindrücken, Kamerablickwinkeln, wo du am Ende des Tages ein Bild transportierst, das Linien zeigt, das Lote zeigt. Darin sind die VARs geschult und können das auch gut. Der Nachteil ist, weshalb ja auch SAOT eingeführt wurde, das dauert halt ein bisschen länger. Gerade bei knappen Dingen, bei vielen Menschen auf einem Fleck. Und SAOT hat jetzt in diesen Dingen und speziell zweimal im Stadion von St. Pauli, was uns extremst ärgert, nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. In vielen oder in all den anderen Stadien, glaube bis auf eines oder zwei noch, war die Funktionalität immer bei jedem Spiel zu 100% gegeben. Wir haben natürlich auch in anderen Stadien immer mal wieder, und das ist normal in der technischen Weiterentwicklung auch, dass wir solche sogenannte Edge Cases haben, also Grenzfälle, in denen die Technik dann neu programmiert werden muss oder angepasst werden muss mit Parametern, die neu gestaltet werden, damit wir noch besser sind im Detektieren, damit wir klarer sind und dass wir noch schneller in der Detektion von einem strafbaren Abseits sein können. Weil ich kann das nachvollziehen, nichts ist nerviger als zeitraubende Analysen, die am Ende des Tages dazu führen, dass die Zuschauer zum Bier- oder Wurststand gehen wollen, weil sie sagen, da läuft ja jetzt eh nichts die nächsten paar Minuten. Deshalb ist es uns schon sehr viel wert, dass wir das optimiert bekommen. Und genau die Fälle, die wir da angesprochen haben, die ärgern uns massivst, weil dann auf uns natürlich ein schlechtes Licht gerückt wird. Ja, jetzt machen die da irgendwas wieder, was Undurchsichtbares, was Intransparentes, was wir die Spielzeiten zuvor immer gemacht haben. Aber jetzt freut man sich natürlich, dass man SAOT hat und dann sollte es auch funktionieren. Das ist ähnlich wie bei einem Auto, wo ich sage, naja, jetzt brauche ich die Distronic. Ja, ich packe die Distronic rein, fahre schön die nächsten 200 Kilometer mit einem Abstandsregelungssoftware, mit einem Tempomat und komme ganz gechillt nach 200 Kilometer an. Aber wenn die Distronic nicht funktioniert, bin ich selber ständig vielleicht am Rudern und Machen und Tun und bin dann eben nicht so ausgeruht. Dann ärgert mich das, dann bringe ich den Wagen in den Kundendienst, dann habe ich den Ärger als Fahrer. So haben natürlich alle Beteiligten, inklusive der Zuschauer, den Ärger und wir auch. Und da sind wir massivst bestrebt, dass wir das innerhalb einer Woche, und da beballern wir dann auch den Dienstleister, innerhalb einer Woche zum nächsten Spieltag optimieren, abstellen auf jeden Fall, um dann auch in allen anderen 35 Stadien gleichzeitig das Ding doch mal zu testen, dass es funktioniert. Also diesen Anspruch haben wir. Deshalb ärgert uns so etwas massiv. Und deshalb kann ich auch fachliche Kritik nachvollziehen.
Fachliche Kritik wäre mein Stichpunkt. Andreas Bornemann hat natürlich auch muss man schon sagen, kurz nach dem Abpfiff, da waren wahrscheinlich noch viele Emotionen dabei, mit 0-3 verloren zu Hause, kein gutes Spiel gemacht. Dann so eine Bemerkung fallen lassen wie, dann sitzen Sie da in Köln mit Lineal und Bleistift, war es, glaube ich, die Formulierung. Hast du da, ja, ich will nicht sagen, denn doch so ein bisschen Verständnis für die Beteiligten, die ja auch in so einer emotionalen Ausnahmesituation sind, oder muss man sich denn da doch irgendwie besser im Griff haben und zurückhalten? Gerade weil ihr ja alle im Austausch steht und auch den Clubbeteiligten erklärt, wie ihr arbeitet.
Also, ich kann vielleicht das nochmal wiederholen von vorher. Kritik ist gut, wenn sie fachlich ist, und Kritik nehmen wir uns auch zu Herzen, wenn sie fachlich ist, weil wir uns natürlich stetig verbessern wollen. Deshalb ist Kritik auch von Andreas Bornemann angebracht an dieser Stelle, uns ärgert es maßlos selbst. In der Art und Weise, und da habe ich natürlich auch in meiner Rolle den Auftrag, mich auch mal schützend vor meine Schiedsrichter, vor meine Aktiven, vor meine VARs und AVARs und auch das VAC zu stellen, dass ich natürlich Polemik, wie es in dem Falle dann war, auch mal beantworten muss. Ja, zumal ich natürlich auch weiß, dass wir in der letzten Saison sämtliche Manager, Sportdirektoren auch in der Einladung mal hatten und im VAC waren vor Ort, und nicht nur, um jetzt mal kurz ins VAC zu schauen und zu sehen, das sind tolle Bildschirme, das sind tolle Arbeitsplätze, das ist alles schick und schön. Nein, sondern wirklich auch mal im Sinne augenöffnend, Transparenz zu zeigen, wie arbeiten denn oder wie arbeitet man denn an einer solchen Bank pro Spiel mit Operatoren, mit VAR-Rolle, AVAR-Rolle, und haben das tatsächlich mal durchgeixt mit allen Sportdirektoren und Managern und auch das Thema Anlegen von Linien dort behandelt, sodass man mal sieht, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und jetzt kommt noch das zweite, die zweite Begleiterscheinung dazu, dass natürlich das unter Zeitdruck passiert, weil alle eben Menschen im Stadion warten, alle Spieler warten, der Schiedsrichter muss zuerst mal alles managen, muss Fragen beantworten, wie lange dauert das, dann kommt der Druck von außen, und am Ende des Tages musst du und hast du den Anspruch als VAR und AVAR aus dem VAC heraus, die maximal richtige Entscheidung dann auch zu transportieren für den Schiedsrichter. Und das ist anspruchsvolle, wertvolle, akribische Arbeit unter Zeitdruck. Und wenn dann so ein Satz fällt, dann komme ich natürlich aus meinem Sessel raus und sage, das hat jetzt nicht ganz gepasst. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich Andreas Vornemann nicht schätzen würde für seine sensationelle Arbeit, die er bei St. Pauli gemacht hat und macht, ja, oder dass wir da ein getrübtes Verhältnis oder sowas hätten. Nein, wir werden uns demnächst mal sicherlich wiedersehen in einer Sitzung der Kommission Fußball oder bei anderen Gelegenheiten und dann auch sicherlich angeregt über die ein oder andere Entscheidung diskutieren und sprechen.
Weißt du noch, wie sich Andreas Bornemann dann bei diesem Testdurchlauf der Sportdirektoren oder der Manager geschlagen hat vor der Saison?
Also wir haben keinerlei Testergebnisse aufgehoben, sondern es unterliegt alles der Datenschutzgrundverordnung und ist dann mit schnell gelöst. Ja.
Das hätten wir doch gerne gehabt jetzt.
Aber ah, ja, genau.
Wir können jemanden tragen beim
Licht. Ja, genau, gerne.
Jetzt ist ein bisschen kurios, dass St. Pauli jetzt am Dienstag schon wieder auf Hoffenheim trifft, schon wieder am Millantor, diesmal im DFB-Pokal. Es gibt aber eine Besonderheit des Spiels, dass es die zweite DFB-Pokalrunde ist und dabei ohne Videoassistent gepfiffen wird. Den gibt's, glaube ich, erst ab dem Achtelfinale, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Ist man da, also du hast zu deiner Zeit das ja noch gar nicht richtig aktiv auf dem Platz erlebt, oder doch? Ist man da als Schiedsrichter, ja, weiß nicht, besonders nervös, oder wie kann man das sagen, wenn man dieses Backup nicht hat?
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bet1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bet1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Nein. Also jetzt kann ich das natürlich nicht eins zu eins auf dem Feld beantworten, weil ich tatsächlich den VAR auf dem Feld nicht erlebt habe. Der hat erst in der Saison 16-17 angefangen. Das war die Spielzeit oder die erste Spielzeit, in der ich nicht mehr als Schiedsrichter tätig war. Ich habe Pokalspiele auf St. Pauli erlebt, solche glorreichen Momente wie ein Achtelfinale gegen Hertha BSC Berlin oder ein Halbfinale gegen Bayern München oder sowas, das durfte ich am Millerntor leiten. Ja. Das waren herausragende, tolle Spiele in der Pokalhistorie von St. Pauli und sehr emotional auch. Wir, und das war anfangs gemeint, wenn wir den Schiedsrichter sagen, wir wollen euch stärken hinsichtlich Feldentscheidung, hinsichtlich Akzeptanz, dann sollen und müssen sie aus unserer Sicht auch den VAR so betrachten, dass der VAR nur die Fallback-Lösung ist für wirklich eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Aber sie haben das Heft des Handelns und sollen das Heft des Handelns mit Entscheidungen auch auf dem Feld haben. Und das müssen sie auch haben. Das ist gut so. Deshalb sind Pokalspiele auch dazu aus meiner Sicht nochmal gut zu sagen, ja, also das ist gut, das ist so back to the roots, ja, und da ist es nochmal richtig, richtig gut. Alles das, was jetzt tatsächlich auf dem Feld entschieden ist, das hat auch eine dementsprechende Gewichtung. Und das ist gut, ja, so ab und zu mal nochmal sich zu erden, nochmal zurückzugehen zu den Wurzeln, und das ist gut. Obwohl es natürlich zugegebenermaßen auch schwieriger wird, weil, sind wir ehrlich, wenn wir die Dynamik des Fußballs von heute sehen, zu dem, was wir 2016 hatten, also durchaus 9 Jahre her oder 10 Jahre her, dann ist es athletischer geworden, das ist schneller geworden, das Pressing ist intensiver geworden, die Ruhezeiten als Schiedsrichter sind deutlich geringer geworden. Und von daher, ja, ist es toll, mal wieder solche Spiele natürlich auch zu erleben, für den Zuschauer, der immer sagt, man raubt uns die Emotionen, gleich die Emotionen haben, 1-1. Wir freuen uns da natürlich über tolle Pokalspiele. Ja.
Das kann ich nur bestätigen. Ich war vergangene Woche bei einem Erstligaspiel in Irland, in Dublin. Da gibt es natürlich auch kein VAR und da waren die Emotionen noch sehr ehrlich und sehr direkt. Also das finde ich auch, hat einen Reiz beim DFB-Pokal zumindest bis zum Achtelfinale auch schon noch, dass es da eben ja kein Nachspiel gibt in dem Sinne. Ist es für den Schiedsrichter, der jetzt am Dienstag das Spiel pfeifen wird, so ein bisschen im Hinterkopf noch, dass man weiß, okay, genau diese beiden Mannschaften haben jetzt vor knapp 10 Tagen gegeneinander gespielt, da gab es da so ein bisschen Ärger. Hat man das im Hinterkopf in der Spielvorbereitung? Weil das wird ja sicherlich dann Teil dessen sein, oder ist das für dich relevant?
Nein, das ist immer relevant. Also ein Schiedsrichter bereitet sich mit seinem Team akribisch auf solche Spielleitungen vor. Da gibt es Pre-Match-Reports, da verfolgen Schiedsrichter die Saison bis dato auch sehr intensiv, und zwar jeder von denen, dass die genau wissen, wie ist die Tabellenkonstellation, wie war die Konstellation am vorherigen Aufeinandertreffen, gab es vielleicht mal Pokalspiele, wie ist die aktuelle Situation der beiden Mannschaften, wie sind sie gerade emotional drauf, welche Spielertypen gibt es alle auf dem Feld und. Also bis hin zur Formation Linksfüßer, Rechtsfüßer, da gibt alles Informationen, und das sind professionelle Strukturen und professionelle Rahmenbedingungen, unter denen sich die Schiedsrichter auch auf solche Spielleitungen vorbereiten.
Wenn du jetzt diese ganze Professionalität ansprichst und eben auch erklärt hast, was alles noch vor dem Spiel passiert überhaupt für einen Schiedsrichter und das nicht erst mit dem Anpfiff passiert quasi. Und wir im Hinterkopf haben die Kritik von St. Pauli, die Aussagen von Urs Meier. Gibt es immer wieder die Diskussion, ob Schiedsrichter in Deutschland, manche sind es tatsächlich, glaube ich auch, Vollprofis sein sollten. In England ist es, glaube ich, schon seit Jahren gang und gäbe.
Ja, jetzt ist immer, also die Frage ist ja immer, was machen wir mit dieser Regelung besser? Gerade weil du es auch sagst, also die meisten Schiedsrichter, gerade auch der jungen Generation, die haben es so für sich und ihrem Berufsleben bis dato arrangiert, dass sie nahezu vollumfänglich Zeit investieren in diese Schiedsrichtertätigkeit. Also wir reden von professionellen Bedingungen, die unter der Woche mit Training, mit Reha-Maßnahmen, mit Spielvorbereitung, Spielnachbereitung zu tun haben, mit Training zu tun haben und. Anreisen, abreisen. Also im Grunde genommen ein professionelles Schiedsrichter-Dasein dann auch pflegen. Ein paar gibt es noch, die sind einfach aus einer Generation kommen. Da haben sie es noch anders arrangieren können und können es bis zum heutigen Tage. Aber auch die jüngeren Schiedsrichter gehen mehr und mehr da rein. Das ist mal das Mindset, wie die auftreten im Sinne von professionelle Schiedsrichterei. Und jetzt müssen wir auch dann, wenn wir um Profischiedsrichter reden, ein Stück weit mal schauen, wie sieht denn die Gesetzeslage im Arbeitsrecht aus? Wir kennen natürlich auch Profispieler. Ein Profispieler, der hat einen ganz anderen Markt vor sich. Also der hat 36 Profiklubs allein in Deutschland, bei denen er andocken könnte, wenn ich jetzt die erste und zweite Liga nehme. Und dann kriegt er mal hier einen Vertrag für 2 oder 3 Jahre, dann kriegt er hier einen Vertrag, dann kann er wieder hier. Oder selbst im eigenen Verein kann er einen Zeitvertrag haben, der sich immer wieder verlängert, beziehungsweise da sitze ich nochmal 1 Jahr drauf, 2 Jahre, 3 Jahre und so weiter. Das ist eine Ausnahmeregelung, die der Gesetzgeber zulässt. Bei Fußballspielern. Das Problem ist, dass ich in einer monopolartigen Stellung wie der DFB Schiri GmbH halt eben nur einen Arbeitgeber habe, der Schiedsrichterdienstleistung anbietet. Und da darf ich nur einmal normalerweise bis dato einen limitierten Arbeitsvertrag anbieten. Für max 2-4 Jahre. So. Wenn ich den gerne verlängern wollen würde, bin ich schon wieder in einer Zwickmühle, dass ich sage, dann bräuchte es einen unbefristeten Vertrag. So, was mache ich jetzt mit dem Menschen, die sage, ja, jetzt ist er vielleicht mit 47, 50, 53, 55 nicht mehr in der Lage, einem Bundesligaspiel zu folgen und die erforderliche Leistung zu bringen. Was mache ich dann mit dem, wenn der 20 Jahre auf meiner Payroll gestanden hat? Und wenn ich alle auffange dann diesbezüglich, dann wird es schwierig, weil dann plänen wir als DFB Schiri GmbH auseinander oder auf und vielleicht gehen auch die einen oder anderen raus, vielleicht gehen auch manche nach 20 Jahren zurück in ihren Ursprungsjob oder finden irgendwas anderes, wie auch immer. Ich könnte also natürlich nur sagen, ja, da muss man die Bezahlung halt deutlich erhöhen, da müssen sie ja 55 nicht mehr arbeiten, dann sind sie Privatiers. All solche Dinge. Und das ist eine sehr intensive Diskussion, in der wir hergehen und das auch gerade prüfen lassen, in der wir natürlich auch den Schiedsrichtern eine Sicherheit geben wollen, um eine Vollprofessionalität zu ermöglichen. Da gibt's natürlich auch noch andere Berufszweige. Jetzt sage ich mal, da gibt's auch Beamte unter den Schiedsrichtern. Dürfen die das überhaupt machen nebenher oder müssten sie dann sich entscheiden und sagen, den Beamtenstatus muss ich wegwerfen und damit die Schiedsrichterei angehen und das vielleicht schon in der 3. Liga, weil dann sind sie schon bei uns. Ohne dass ich eine Garantie habe, mal in der Bundesliga oder international unterwegs zu sein. Also ich kaufe da vielleicht auch viel Unsicherheit ein. Will ich das nicht? Grenzen wir damit vielleicht auch Schiedsrichtertalente aus? All solche Dinge. Und deshalb ist mir das viel zu lapidar und viel zu oberflächlich auch gesprochen, dass der Profischiedsrichter das Allheilmittel ist, dass der nachher auch besser entscheidet, besser sieht und was auch immer. Ja, das ist mir viel zu oberflächlich, deshalb sage ich auch da, was Ostmeier da gesagt hat, das ist mir zu wenig inhaltlich, einfach nur mal hingehauen, zu wenig inhaltlich durchdacht und vor allen Dingen auch nicht an den aktuellen Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten. Wir sind dran, relativ zeitnah, dass wir sagen, wir wollen da etwas verändert bekommen, aber da braucht es nicht nur unseren Willen, sondern da braucht es auch den Willen und die Möglichkeiten in der deutschen Gesetzgebung.
Das heißt, wir werden von den Themen sicherlich in naher Zukunft noch was hören. Ich finde gerade deine Info oder wie du es mal erklärt hast, auch sehr spannend, dass man ein bisschen Hintergründe bekommt. Hintergründe bekommt man auch in der ARD-Doku Unparteiisch. Da warst du ja auch oft Zitatgeber. Und da sieht man vor allem mal, was so ein Schiedsrichter da nebenbei auch alles macht. Also da ist ja von den Trainings, Lehrgängen, Vorbereitung, Nachbereitung fast eigentlich auch gar keine Zeit mehr richtig, noch voll, also Vollzeit sowieso nicht, aber noch in einem gewissen Maße einen anderen Beruf auszuüben, wenn man vielleicht nebenbei noch ein bisschen leben möchte und ein, zwei Hobbys hat. Also
ja, das ist in der Tat. Und deshalb ist es ja sehr vielschichtiger als nur, das müssen alle Profis sein. Und dann sage ich, okay, dann kommen die noch alle montags nach dem Spieltag, treffen die sich alle bis Donnerstag in Frankfurt zentral, dann trainieren wir zusammen wie eine Fußballmannschaft. Aber dass die zu Hause Familien sitzen haben, dass die vielleicht auch Freundeskreise haben, das lasst solche Socializing-Themen lassen wir völlig außer Acht und sagen, nein, das muss einfach so sein. Ja, das, was wir sonst Mannschaften zusprechen und sagen, das wäre mal gut, wenn die mal eine Nacht zu Hause sind oder hier und da und dort, ja, das spielt ja auch eine Rolle für meine psychische Stabilität und für mein Leistungsvermögen in meinem Mindset. Und solche Dinge muss man halt einfach grundsätzlich ein bisschen anders betrachten. Wir sind ein Team, aber wir sind keine Fußballmannschaft, die sich Tag ein, Tag aussieht und miteinander trainiert, sondern wir sind über Deutschland verteilt. Und wir machen das diesbezüglich dann unter diesen Rahmenbedingungen aus meiner Sicht sehr gut. Und wir versuchen natürlich immer in allen Punkten besser zu werden. Und es ist dann auch unter den heutigen Aspekten der mobilen Arbeit durchaus möglich, auch noch prozentual Dinge zu machen, also in einem normalen Job zu machen. Und die Jungs, die arrangieren das sehr gut, ja.
Ich würde gerne zum Abschluss oder mit Blick auf die Uhr noch eine persönliche Frage stellen. Du bist jetzt 56. Wir haben auch in der Doku, ich glaube, die haben auch viele unserer Zuhörer geguckt oder die beiden Doku-Staffeln, gemerkt, was für einen Druck so ein Schiedsrichter hat. Auch wenn er mal eine Fehlentscheidung hat, dann sollte man vielleicht mal lieber nicht in die sozialen Medien danach gucken. Bist du froh, dass du aus dieser ersten Reihe raus bist oder spürst du jetzt sogar vielleicht noch mehr Druck, weil du eben für eine ganze Schar an Schiedsrichtern verantwortlich bist?
Also erstmal, glaube ich, mache ich mir den größten Druck selber, weil ich einfach so unheimlich ambitioniert bin und meine Mitarbeiter wissen, von was ich rede, weil ich von Tag 1 ab eigentlich mit dem rechten Fuß buchstäblich aufs Gaspedal gegangen bin. Ja, indem ich sage, das könnte man noch probieren, das könnte man noch machen und da könnte man noch was machen. Und im Grunde genommen immer umtriebig bin, mir bei ruhigen, langen Autofahrten viele Dinge einfallen, die ich natürlich dann sofort mit einem Telefonat teilen darf, muss, sollte mit den betreffenden Kollegen. Ich will, das ist meine Intention und mein Antrieb, meine intrinsische Motivation, ich will das Schiedsrichterwesen in Deutschland einfach mit meinen Mitstreitern zusammen besser machen. National wie international. Dass es nicht geht, wie wenn ich in einen dunklen Raum gehe und den Lichtschalter einfach anknipse und sage, so, jetzt ist es taghell. Das ist mir klar, das ist uns allen klar. Aber wir wollen uns auf den Weg machen mit einer Vision, mit einer Mission, dass wir einfach in Europa mitunter als Ziel haben, eines der besten Schiedsrichterwesen aufzubauen und Schiedsrichterleistungen anzubieten. Das ist ein wahnsinnig hehres Ziel. Fühle ich den Druck? Nein, ich habe wahnsinnig viel Spaß, ich bin hochmotiviert, ich versuche das dann auch immer weiterzugeben, bei all der Kritik und wenn es notwendig ist, wie jetzt hier bei diesem Fall, den wir da hatten, einfach auch vor meine Aktiven zu stehen und sie dann auch nach außen zu verteidigen. Aber ich habe unheimlich Spaß in dieser Fußballbubble mit den ganzen Protagonisten etwas gemeinsam Großes zu bewegen und zu erreichen. Und ab und an habe ich schon mal noch ein Charity-Spiel oder auch sonst mal ein Spielchen. Da flackert die Lust dessen auch schon auf. Und ich sag mal, Schiedsrichterei ist so wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht. Es macht immer noch Spaß. Ja, es macht immer noch Spaß. Und ja, ich bin in einer anderen Verantwortung. Und das war am Anfang auch schwierig, denn auf dem Feld bist du natürlich dein eigener Herr. Ja, du kannst über dein eigenes Wohl und Wehe auf dem Feld in 90 Minuten entscheiden. Jetzt in meiner Rolle sage ich, Schiedsrichter A, B und C pfeift Spiel A, B und C und sitze dann zu Hause oder bin im Stadion und verfolge die Leistung des Schiedsrichterteams, drücke denen die Daumen, dass alles gut geht und freue mich natürlich an Kullerkeks, wenn die eine optimale Leistung auch bringen. Ärgere mich auch mit denen über nicht so gut getroffene Entscheidungen und du hast dann nicht mehr so die Hebel des Heft des Handelns oder das Heft in der Hand des Handelns, weil du gibst Verantwortung ab und vertraust auf eine gute Dienstleistung der dann eingesetzten Protagonisten. Aber das macht auch Freude und Laune. Ja? Das ist nur eine Umgewöhnung.
Bevor wir wahrscheinlich wirklich zum Ende kommen, noch eine ganz kurze Nachfrage, weil du auch eben gesagt hast, die Jungs machen das richtig gut. In dem Falle muss man nicht gendern, weil es in der Bundesliga tatsächlich nur Jungs sind, die pfeifen, in der zweiten Liga auch. Wann sehen wir denn die nächste Bundesliga-Schiedsrichterin?
Also ich würde mich freuen, wenn wir sie bald sehen oder in absehbarer Zeit. Bald heißt, wenn man unter bald versteht man ja manchmal übermorgen oder gestern. Also wir haben jetzt gerade zwei Schiedsrichterinnen in der dritten Liga. Die machen ihre Sache gut. Und natürlich ist die dritte Liga in die zweite Liga nochmal ein großer Sprung. Ein großer Sprung in Sachen Aufmerksamkeit, ein großer Sprung in Sachen Anforderungen, Dynamik, Spielphilosophien. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen kann, dass sie das annehmen und sich schnell entwickeln. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass es danach weitergeht. Ja, überhaupt auch das Frauenschiedsrichterwesen in Deutschland dann auch mitziehen, mit uns in der dritten Liga, zweiten Liga, Bundesliga, also mit auch fördern. Und deshalb kann ich jetzt zeitlich gesehen keine Prognose abgeben. Andererseits kann ich aber abgeben oder sagen, wir arbeiten gemeinsam daran, dass das möglich ist, wenn die Frauen, die eingesetzten Schiedsrichterinnen, sich dementsprechend positiv auch entwickeln. Weil wir sind in einer Leistungsgruppe und in dieser Leistungsgruppe müssen alle, egal welchen Geschlechts, alle ihre entsprechende Leistung bringen, dass sie nach vorne gesehen auch für die nächsthöhere Aufgabe anstehen können. Und wir sind total offen, wenn dann in absehbarer Zeit es 1, 2, 3 Frauen schaffen würden, in die zweite Liga zu kommen oder in die Bundesliga. Also ich freue mich auch da. Am Ende des Tages entscheidet jedoch die Leistung, die gefordert ist.
Ganz genauso wie bei den Teams, bei den Spielern, ist es auch bei den Schiedsrichtern. Leistung geht vor. Ja. Deine Leistung heute war ziemlich gut im Podcast, finde ich. Also vielen Dank, du heute uns zur Verfügung gestanden hast. Hat großen Spaß gemacht.
Danke. Ja, auch gute Fragen. Coole Truppe, ja.
Was guckst du am Wochenende an? Wo bist du im Stadion?
Also ich kann euch mal sagen, ich bin gar nicht im Stadion. Ich kann euch mal sagen, wie so mein Wochenende so aussieht. Ja, das stellt man sich ja oftmals ganz gechillt vor. Also morgen geht's los. Da fängt die zweite Liga an. Da sitze ich mal zu Hause auf dem Sofa und gucke mir in der Konferenz die zweite Liga an. Dann gucke ich mir das Spiel der Bundesliga live an am Fernsehen. Am Samstagmorgen werde ich wahrscheinlich Gartenarbeit machen und meine Einkäufe erledigen. Am Samstagmittag ab dem Anpfiff zur zweiten Liga-Konferenz sitze ich wieder vor dem Fernseher, gucke mir die Spiele an bis zum Abpfiff des Topspiels der zweiten Liga. Da habe ich sämtliche Übersichten, wo es überall vielleicht auch mal gute oder nicht so gute Entscheidungen gab. Und am Sonntag mache ich das idealerweise genauso, sodass ich sehr viel Fußball sehe am Wochenende und wir dazwischen uns auch noch austauschen über Spieltagskonferenzen, dass wir medial auf gewisse Vorgehen oder Vorkommnisse reagieren können, aber auch fachlicher Natur, um vielleicht, wenn freitagabends etwas war, den Schiedsrichtern am Samstag und Sonntag noch etwas mitgeben können, im Sinne von, guckt euch mal diese Szene nochmal an im Vorfeld. So war es nicht ganz so gut, anders ist es richtig. Weil die Schiedsrichter natürlich, wenn sie ins Stadion kommen, konfrontiert werden mit Medienvertretern und mit Clubvertretern und damit natürlich auch Rede und Antwort stehen müssen. Und damit wollen wir auch versuchen, dass man so einen Fehler, den gleichen Fehler idealerweise, an einem Spieltag nicht zweimal macht. Ja, also da ist durchaus Intensität da am Wochenende und nicht ganz so Beine hochlegen. Obwohl, auf dem Sofa kann man auch die Beine hochlegen.
Jetzt alles klar. Vielen Dank, Freddy. Ja. Vielen Dank, Knut. Und ja, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank.
Bis dann. Danke. Macht's gut. Ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Kennst du schon die Bodyguard-Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.